Ist für mich immer ein bewegendes Ereignis, wenn ich bei euch sein darf, Geschwister kennen, zu lernen, beziehungsweise auch Geschwister zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Ich freue mich immer wieder, diesen Weg hierher zu finden. Es ist Sabbat, nach Corona. Die Gemeinde ist gut besucht und der Prediger sitzt in der ersten Reihe. Einige Plätze weiter sitzt ein Mann, um die 60, schaut ein bisschen abgerissen aus, nicht der Norm entsprechend und riecht nach alten Männern. An diesem Sabbat singt der Jugendchor und es gibt Zustimmungen aus der Gemeinde. Der Mann ist begeistert von diesem Lied und klatscht den Takt mit. Und nach dem Lied ist er der Einzige, der applaudiert. Die Leute schauen ihn von der Seite an. Er setzt sich wieder. Später bei der Predigt erntet der Prediger Zustimmung aus der Gemeinde, aber nicht durch ein lautes Amen, sondern dieser gewisse Mann steht auf und sagt: Das musste endlich mal gesagt werden, das hast du richtig gemacht. Die Leute sind irritiert. Aus der hinteren Reihe wird gezischt: Halt deinen Mund, setz dich hin oder geh raus. Der Gemeindeleiter ist schon auf den Sprung, er ist aufgestanden, aber er überlegt und er setzt sich wieder hin. Was kommt jetzt? Chaos im Gottesdienst? Der Störenfried blickt mit betroffenem Gesicht in die Runde und setzt sich wieder hin. Er ist ein Alkoholiker, der ständig seinen Pegel braucht, kommt öfters mal zur Gemeinde, nur er weiß warum. Ton- und Bildstörung in der Gemeinde. Hat man dann, wenn Dinge passieren, die man einfach nicht geplant hat, wenn die Andacht gestört wird, wenn es vor und während und nach dem Gottesdienst es nicht heilig zugeht, oder wenn in der Sabbatschule jemand Fragen stellt, die die anderen aus der Bahn werfen oder Kommentare abgibt, die nicht im Schema sind? Ich habe das heute mal in der Sabbatschule ein bisschen praktiziert. Entschuldigung, dass ich so aufgetreten bin, weil ich wollte einfach damit deutlich machen, dass es Dinge in unserem Gemeindeleben gibt, mit denen wir nicht rechnen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Dingen um? Oft denken wir, das gehört eigentlich nicht hierher. Und das ist eine Ton- und Bildstörung während der Hauptsendezeit des Livestreams. Und Hunderte und vielleicht Tausende schauen dazu. Und die entscheidende Frage ist, wie überspiele ich diese Peinlichkeit? Über eine Ton- und eine Bildstörung möchte ich auch heute sprechen. Und zwar, es gibt eine Ton- und Bildstörung, von der Matthäus berichtet. Und zwar in Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21, Abvers 12. Und Luther überschreibt diese Passage mit Reinigung des Tempels. Und dann heißt es, Abvers 12, und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb alle Verkäufer und Käufer in dem Tempel heraus und stieß um der Wechsler Tische und die Tische der Taubengräber. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme in den Tempel, und er heilte sie. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, wurden sie entrüstet. Und sie sprachen zu ihm, also zu Jesus: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob zugerichtet. Und er ließ sie da, ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und blieb daselbst über Nacht. Diesmal ist Jesus der Störenfried. Er hat in dem Tempel die Wechsler und die Geldwechsler und die Verkäufer aus dem Tempel herausgetrieben und hat ganz andere Typen von Menschen hineingelassen, nämlich Blinde und Arme, beziehungsweise Blinde und Lahme. Und das waren damals die Randsiedler der Gemeinde und man wollte sie in diesem Tempel nicht haben. Das heißt also, wenn die in diesen Tempel gehen, würde das äußerliche Bild zerstört werden. Sie sind gemeindeschädigend und bringen nur Unruhe in die Gemeinde. Und die Priester und Schriftgelehrten, die ärgerten sich, beziehungsweise hier heißt, sie entrüsteten sich darüber, nicht, dass Jesus den Tempel gereinigt hat, sondern dass er diese Menschen in diesen Tempel hineingebracht hat. Sie ärgerten sich darüber, dass im Tempel Menschen geheilt werden und dass Kinder ihn als Messias, den Sohn Gottes, gerufen haben. Und sie haben das nicht leise getan. Es ist unfassbar, wie blind religiöse Menschen sein können. Lukas berichtet parallel zu dieser Tempelreinigung im Kapitel 19, und da heißt es, Jesus weint über Jerusalem. Und er sagt im Vers 41, und als er nahe herzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach, wenn auch doch du erkennen zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Und in Kapitel 13, 34, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die ich zu dir gesandt habe, wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihr Nest unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Es ist beängstigend, wie leidenschaftlich man gegen Gott sein kann, obwohl man denkt, man dient für ihn. Und wenn man dann irgendwann merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass was aus dem Ruder läuft und nicht mehr rund läuft, dann erkennt man, wo man eigentlich steht. Diese Priester und Schriftgelehrten erkennen, dass Gott seinen Segen für sie und die Gemeinde zurückhält. Und sie wollen nach dem Willen Gottes fragen, erkennen ihn aber nicht, weil sie ihre Prioritäten verschoben haben. Sie hielten sich für die Elite des Landes. Sie hielten sich für diejenigen, die die religiöse Fahne hochhielten und die ihre Kompassnadel nach Norden eingerichtet hatten. Sie hielten sich für Männer, die sich nicht kaufen oder verkaufen lassen, die in ihren tiefsten Inneren wahr und aufrichtig sind. Männer, die sich nicht fürchten, die Sünde beim Namen zu nennen, deren Gewissen so genau gegen die Pflicht ist wie die Magnetnadel gegen den Pol. Männer, die für das Recht einstehen, als ob auch der Himmel einstürzen droht. Und dann kommt dieser Jesus und reißt ihr Gedankengebäude ein. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das ist doch eine Ton- und eine Bildstörung im Gottesdienst. Aber Jesus lässt sie herein, die Lahmen und die Blinden, die Unvollkommenen, die vielleicht die erste Hälfte der 28 Glaubenspunkte auf die Reihe bringen, die Unrasierten, die Ungewaschenen, die nicht nach Weihrauch und Myrrhe riechen oder Chanel Nummer 5 oder Hugo Boss, die lädt er sie ein, in die Gemeinde hineinzukommen. Und die Botschaft lautet, du bist gewollt. Ich möchte, dass du in diesen Tempel, in diese Gemeinde kommst. Gott kommt nicht wegen euch, sondern er kommt vor allen zu euch. Und das ist die Botschaft, die Christus den Menschen damals gab. Das ewige Evangelium wendet sich an die, die nicht heil sind. Und Gott sagt zu ihnen, ich habe Interesse an dir. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Wenn Menschen dich ablehnen, ich möchte, dass du zu mir kommst. Damals im Tempel und heute in die Gemeinde. Und dort geschehen die Wunder. Menschen werden geheilt und erkennen die Liebe Gottes, die er jeden Menschen geben möchte. Und wir nicht das Recht haben, jemanden auszuschließen und zu sagen, der darf hier nicht rein. Und die legitime Frage lautet, erleben Gäste und Geschwister dieses heilende, ewige Evangelium? Erleben sie, dass Christus in unserer Mitte ist? Erleben sie authentische Jünger, die nachfolgen? Ich habe mich gefragt, welchen Stellenwert hat Theorie und Praxis? Wir können theoretisch die Besten sein, aber wie sieht es denn in der Praxis in meinem persönlichen Leben aus? Was ich sage und tue, sind oft zwei unterschiedliche Dinge, zumindest in meinem Leben. Und die Frage ist, gibt es nur eine Wahrheit? Es gibt nur eine Wahrheit. Und fördert diese verkündigte Wahrheit das Vertrauen der Gemeindeglieder und der Gäste untereinander? Oder wird nur das Image poliert? Ist es verwerflich, solche Fragen zu stellen? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das ist jenseits von dem, was wir von der heutigen Predigt vielleicht erwartet haben. Das bringt die Heiligen ins Schleudern und ins Schwitzen. Und das ist eine Ton- und eine Bildstörung im Gottesdienstablauf. Es gibt noch eine weitere Gruppe, von der Jesus hier berichtet, nämlich die Kinder. Und die dürfen da sein, wenn sie sich ordentlich aufführen und nicht ausflippen. Aber sie tun es trotzdem. Warum? Weil die Kinder Jesus kennengelernt haben. Sie kennen diesen Jesus und sie haben ihn vor wenigen Tagen gesehen, wie er auf einen Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Und die Eltern, die waren vor Freude. Und der Papa hat sogar Palmzweige abgeschnitten, hat sie auf den Weg gelegt und hat mit ihnen gewunken. Und das haben die Kinder noch im Gedächtnis. Und sie haben geschrien, Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna heißt ja, rette uns jetzt. In Matthäus 21, vor diesem Vers 12, ist da berichtet, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Und im Vers 6 heißt es, die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber viel Volks breiteten die Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und das Volk aber, das ihm voranging und nachfolge, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er zu Jerusalem eingezogen war, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und ich füge hinzu, du bist der Retter, mit dir verändert sich die Welt. Und das haben die Kinder erlebt. Sie haben erlebt, wie Lahme und Blinde geheilt werden. Das hat ihnen gefallen. Und sie haben geschrien, Hosianna, dem Sohn Davids. Und sie haben es aus Freude getan, weil sie diesen Jesus kennengelernt haben. Sie haben ihn gesehen. Ob das jetzt theologisch richtig war oder die Situation angepasst war, spielt hier keine Rolle. Sie haben das getan, was in ihrem Herzen war. Für Priester und Schriftgelehrte im Tempel war das damals eine Ton- und eine Bildstörung. Die durfte nicht sein. Und sie fragten Jesus, hast du das auch gehört, was die sagen? Und er antwortet, er wirkt diese Frage nicht im Ansatz ab, sondern er lässt auch die Leute aussprechen. Und er sagt dann, ja, natürlich höre ich das, aber die dürfen das auch. Und das ist die Form, wie sie Gott loben. Im Vers 16 geht Jesus auf zwei Dinge ein. Psalm 8, 3. Aus dem Munde der Unmündigen und der Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Mehr sagt Jesus nicht. Er dreht sich auf den Absatz um und geht. Und lässt die Ordnungshüter und die Oberheiligen zurück. Es ist eine Tonstörung und eine Bildstörung im Heiligtum, die nicht sein darf. Für viele von uns ist Gottesdienst etwas Heiliges. Und es ist auch wichtig und richtig. Und es ist auch Gott gewollt, dass wir diesen Gottesdienst als heilig empfinden. Die Frage ist, ist Gott dir am Sabbatmorgen näher als wir am Montagabend im Wohnzimmer? Die Atmosphäre, die wir erleben am Sabbat, hat was für sich und sie ist erhabend. Und die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander ist wichtig. Für Alte, für Junge, für Gäste, für alle, die hierher kommen, erleben einen besonderen Gottesdienst. Aber Gottesdienst ist nicht nur am Sabbat, sondern am jeden Tag der Woche dienen wir Gott. Es kommt also nicht unbedingt auf den Ort darauf an, sondern es kommt auf meine Grundhaltung an, die ich habe, um Gott zu dienen. Und wenn am Sabbat ein Gottesdienstablauf transparent ist, dann ist es wichtig für mich, besonders für die leidenden Geschwister, weil sie wissen, was dann nachher kommt und ich muss nicht damit rechnen, dass es irgendwelche Ton- und Bildstörungen gibt. Und dann ist es wirklich eine Ton- und Bildstörung in meinem Heiligtum, wenn das Kleinkind neben mir zu quengeln anfängt oder wenn ein unbequemer Gast, Bruder oder wer auch immer aufsteht und hier Wirbel macht, wenn er reinplatzt und Dinge in den Raum stellt, die ich jetzt nicht haben möchte. Das kostet mir die Andacht und nimmt mir den Segen. Und vielleicht könnten wir dann so reagieren wie die Schriftgelehrten. Aber Vorsicht, es könnte sein, dass Jesus mich fragt, warum sitzt du eigentlich heute hier? Wegen meines ewigen Evangeliums, oder? Und das gilt nur denen, die zwei Stunden ruhig sitzen können und nichts sagen, oder? Das ist nicht Evangelium. Das heißt, wenn wir Gemeinde Jesu sind, dann sollten wir unsere Türen weit aufmachen für Menschen, die nicht so pflegeleicht sind. Und gerade für die ist Jesus gekommen. Und er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus stellt damit fest, dass wir ein großes Krankenhaus sind. Und ein Arzt kommt nicht in das Krankenhaus und spricht in der Früh, wie viel kann ich heute umbringen? sondern er sagt, wie viel kann ich denn heute retten? Wir sind ein großes Krankenhaus und Jesus heilt alle, die in dieses Krankenhaus kommen. Es sollte uns nicht in erster Linie darum gehen, einen möglichst reibungslosen religiösen Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine Gesellschaft mit Wächtern, die aussiebt, wer rein darf und nicht. Wer nicht kompatibel ist, wer nicht compliant ist, der bekommt Hausverbot. Wie würdet ihr empfinden, wenn am Sabbatmorgen der Gemeindeleiter an der Tür steht, 5 Euro Eintritt verlangt, eine Gesichts-, Geruchs- und Anzugskontrolle durchführt und euch euren Kontoauszug zeigen lässt, ob ihr den Zehnten bezahlt habt? Ihr habt sicherlich schon gemerkt, es geht nicht unbedingt um Kinder am Sabbatmorgen. Es geht darum, dass wir uns für Sorgenkinder öffnen, die draußen vor der Tür stehen, für Nervensägen und Besserwisser und Dauerquassler, für Kettenraucher, für Koksschnüffler, für notorische Linksfahrer, Rechtsüberholer, über rote Ampeln gehe oder fahre, für neurotische Hausfrauen, gewalttätige Ehemänner und Ehefrauen, für Choleriker, Hypersensible, für Gendersuchende, für pubertierende Jugendliche, die vielleicht ihr mal die Zunge rausstrecken und einen Finger der Hand zeigen. Jesus lädt sie alle ein. Und er möchte ihnen diese freimachende Liebe, die er jeden schenken möchte, auch weitergeben. Und wir haben vielleicht gedacht, das mit den Zöllnern, Huren und Sündern von damals hat sich erledigt. Bemerkenswert, und das ist das Bemerkenswerte für mich an dieser Begebenheit. Jesus heilt sie nicht, bevor sie in den Tempel kommen, sondern er heilt sie im Tempel, er heilt sie in der Gemeinde. Jesus lädt alle ein. Und das hat die Schriftgelehrten auf die Palme gebracht. Und das ist vielleicht für uns auch heute eine Herausforderung. Aber wir brauchen keine Angst haben, dass die Gemeinde mit sogenannten Störenfrieden überschwemmt wird. Weil Gott lässt nur so viel zu, wie wir wirklich tragen können. Und wir brauchen keine Angst davor haben. Auf der einen Seite müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht in eine gewisse Co-Abhängigkeit mit den Sorgenkindern uns begeben, dass wir Unrecht und bewusstes Fehlverhalten unterstützen, welches nur durch Reflexion mit den Betroffenen gelöst werden kann. Denn Gottes Hilfe kann alles verändern. Ein Fass ohne Boden, wo man oben was reinschüttet und unten wieder durchläuft, muss gedeckelt werden. Die Frage ist natürlich, wie. Aber das Leben ist nicht nur schwarz und weiß, sondern es hat verschiedene Facetten, auch mein Leben. Es ist nicht immer Ja oder Nein, sondern oft bewege ich mich zwischen diesen Ja und Nein. Jesus zeigt uns aber auch Grenzen auf. Grenzen bei uns persönlich, Grenzen auch für die Gemeinde, für die Sorgenkinder und auch für unsere Kinder. Auf der anderen Seite sollten wir viel mehr den Mut haben und sagen zu diesen Sorgenkindern, du bist bei uns richtig. Trauen wir uns das wirklich sagen, du bist bei uns richtig? Die Gemeinde Jesu ist für problematische Mitmenschen von außerhalb sowohl auch für nicht pflegeleichte Geschwister innerhalb der Gemeinde da. Und nicht nur für die, mit denen man gut kann. Ich möchte um Geduld werben. Wenn es manchmal in unseren Gottesdiensten nicht so zugeht, wie es eigentlich zugehen sollte. Und wir sollten uns daran erinnern, dass es oft Ton- und Bildstörungen gibt. Und Jesus auch diese Ton- und Bildstörung im Heiligtum erlebt hat. Doch es war Jesus' heilendes Handeln, was damals zu einer Ton- und einer Bildstörung geführt hat. Und er wurde dann angreifbar. Und die Menschen haben es genutzt, ihn zu töten. Ich fasse zusammen. In dem Vers 13 fasst Jesus zwei Zitate zusammen von Jesaja und Jeremia. Und er verurteilt hier die Entheiligung, die Habsucht, die Korruption, die Konspiration, den Ehrgeiz, den Luxus und die Routine der damaligen Führer. Er zitiert hier und erinnert daran, dass das Haus ein Bethaus sein sollte und nicht eine Räuberhöhle, wie es Jeremia 7 ausdrückt. Jesus ging es nicht um Randale, die er macht, sondern es ging ihm um das ewige Evangelium und vor allen Dingen das authentische Ausleben des Evangeliums. Was bedeutet eigentlich die Aussage Jesu, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus? Was bedeutet das heute für uns? Sind wir über diesen Punkt hinweg? Oder trifft es uns heute genauso? Was kritisiert Jesus hier im Tempel? Es sind nicht die Opfer, die gebracht wurden, sondern, ich habe es schon erwähnt, es ist die Oberflächlichkeit, die Routine, das Kalkül, den eigenen Bereich so zu gestalten, wie ich das möchte. Und dass das alles mehr Raum einnimmt, als Gott die Ehre zu geben. Es war damals nur die Fassade, die rein war. Aber das Herz des Tempels musste gereinigt werden. Mit welcher Einstellung kommst du zum Gottesdienst? Kommst du als Händler, Räuber oder Geldwechsler? Oder kommst du als Beter und Fürbitter? Diese Begebenheit hat für uns heute zwei Aspekte. Der erste, wir brauchen in unserem Gemeindeleben Jesu reinigende Macht. Und zweitens, ich brauche in meinem persönlichen Leben auch diesen reinigenden Dienst meines Herrn, denn wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, worum geht es eigentlich uns im Gottesdienst? Geht es darum, Gott die Ehre zu geben? Sein Wort zu hören, uns nach ihm auszurichten, das ist alles schön und gut. Aber wenn das mehr Raum, das drumherum mehr Raum einnimmt, als wirklich Gott die Ehre zu geben, dann sollten wir darüber nachdenken. Einige Verständnisfragen dazu. Müssen wir nicht einmal grundsätzlich über unseren Gottesdienst an Inhalt und Ablauf nachdenken, an welcher Stelle er wirklich zu einem religiösen Betrieb geworden ist? Ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Es geht mir nicht darum, den Sabbatvormittagsgottesdienst grundlegend zu verändern, sondern es geht darum, warum machen wir eigentlich was? Dass wir darüber nachdenken, warum machen wir eigentlich was? Wo machen wir aus unserer Beziehung zu Gott eine Kosten-Nutzen-Rechnung? Wo es um meinen Vorteil geht, um meine Meinung, um meinen Geschmack und weniger um die Anbetung Gottes? Wie können wir in unserem persönlichen Leben, in unserem Bewusstsein ein heiliger, gereinigter Tempel sein und die Gegenwart Gottes genießen, auch am Sabbat? Gottesdienst ist, wie gesagt, nicht nur am Sabbat, sondern an jedem Tag der Woche. Was ist zur Gewohnheit geworden, was mich eigentlich gar nicht zu Jesus führt? Sondern weil ich es nur aus Routine tue. Routine ist manchmal gut, aber ich sollte mich wirklich hinterfragen, hat es noch diesen Wert, hat es noch diesen Stellenwert, den es damals hatte, als ich Jesus das Ja-Wort gegeben habe? Er hat mir Kraft gegeben, dieses Ja-Wort zu tun. Und er ist heute auch noch bei uns, um uns zu helfen in allen unseren Lebenslagen. Der Beginn meines Lebens mit Jesu. Ich bin von einer jungen türkischen Frau angesprochen worden, mit der ich jetzt 10 Monate Bibelstunde haben durfte. Und sie hat mich gefragt, hast du diese erste Liebe noch? Hast du diese erste Liebe noch? Es ist wichtig, dass ich erkenne, dass ich ein Christ bin, der von Christus abhängig ist. Und dass ich in eine Gemeinde gehe, die seine Gemeinde ist. Und dass ich hier dienen darf mit diesem ewigen Evangelium, was jeder in sich trägt. Um zu zeigen, ich bin ein erlöster Mensch und es ist wichtig und wertvoll, das den Menschen auch zu zeigen, damit sie Interesse daran bekommen, Jesus kennenzulernen. Wir finden in diesem Abschnitt in Matthäus 21 das ewige Evangelium in dem Wort Bet. Haus. Wenn wir als Bittsteller und Beter zu ihm kommen, dann wollen wir es mit aufrichtigem Herzen tun. Nicht, weil wir es tun müssen, sondern weil wir es tun wollen. Wir sind alle hilfsbedürftige Menschen und wir können uns die Seligkeit nicht verdienen, erkaufen oder umwechseln. Wir brauchen die helfende Hand und die heilende Hand unseres Heilands. Jesus ist gekommen für Nervensägen und Besserwisser, für Dauerquassler und Kettenraucher und Koksschnüffler. Er ist gekommen für notorische Linksfahrer, Rechtsüberholer, über rote Ampeln gehe oder fahre, für neurotische Hausfrauen, für gewalttätige Ehemänner und Ehefrauen, für Choleriker und Hypersensible und für Menschen, die ihr Geschlecht nicht einschätzen können und für pubertierende Jugendliche. Und er ist gekommen für Junge und für Alte, für Einsame und für Kranke und für Christen, die vielleicht im Begriff sind, ihr Glauben über Bord zu werfen, weil sie mit dem Fußvolk, des Volk Gottes, mit der Bodentruppe hier, die Gott hat, nicht zurechtkommt. Für Corona-Geschädigte, die ihr Leben vor Angst nicht mehr auf die Reihe bringen, aber auch für Corona-Leugner, die alles locker und flockig nehmen. Er ist für alle Menschen gekommen auf dieser Welt und er ist auch für dich und für mich gekommen. Die Entscheidung, die ich heute treffen muss, vertraue ich mich wieder meinen Heiland und Herrn an? Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, was euch durch den Kopf geht und sagt, was erzählt ihr mir hier von Tempelreinigung? Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, wie lange diese Entscheidung vor dir schon her ist. 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre oder vielleicht hast du sie noch gar nicht getroffen, diese Entscheidung für deinen Heiland, der auf dich wartet. Was hält dich davon ab, diese Entscheidung heute zu treffen? Und ich sage es jedes Mal, triff sie nicht, wenn du daheim am Mittagstisch sitzt und dich über die Predigt unterhältst, sondern triff die Entscheidung, bevor du durch diese Tür gehst. Was hält dich davon ab? Du kannst nur gewinnen. Und Jesus wartet auf dich und reicht dir seine rettende Hand. Ich möchte mich heute wieder Jesus aufs Neue übergeben. Und ich lade euch ein, in diesem Gebet, wenn ihr es möchtet, auch zu tun. Ich möchte es am Schluss noch beten und nach dem Gebet werden wir dann das Schlusslied singen. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du ein liebender Gott bist, der uns immer wieder zeigt, dass du alles getan hast, um uns wieder zurück zu dir zu bringen. Danke für die Geduld und die Barmherzigkeit, die du heute noch für uns hast. Danke, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und dass er uns vorgelebt hat, was es bedeutet, dieses ewige Evangelium zu verkünden und besonders auch zu leben. Oft haben wir Nöte und Probleme mit dieser Tempelreinigung und sagen, das war damals so, was geht uns heute das an? Aber wir erleben, wenn wir ehrlich und offen sind, dass auch bei uns einiges gereinigt werden darf. Du möchtest uns keinen Druck machen. Und dein Heiliger Geist, der wirkt sensibel an unserem Herzen und zeigt uns den Moment, wo wir erkennen, wir brauchen dich, lieber Heiland. So hab Dank, dass du bei allen denen bist, die sich nach dir sehnen, aber vor allem auch denen, die draußen vor der Tür stehen und mit dir, Jesus, noch nichts anfangen können. Hilf uns, sie willkommen zu heißen und ihnen zu zeigen, hier bist du bei uns richtig. So hab Dank für das, was du in unserem Herzen tun wirst, dass du mit den Kindern und Jugendlichen bist in dieser Gemeinde, dass du ihnen hilfst, auf dich zu sehen, dass wir uns Mühe geben, die du schenken musst, um Menschen zu dir zu bringen. Danke, dass wir Erkenntnis haben, dass wir es nicht alleine tun, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Und so hab Dank, dass du uns annimmst, so wie wir stehen. Und hab Dank, dass du Wunder tust in unserem Leben. Und wir loben und preisen dich jetzt schon, dass du Gebete nach deinem Willen erhörst. Im Namen Jesu. Amen.